Morgen. Ich stehe heute nicht vor euch in Anzug wie sonst, weil ich, als ich mich mit dem Psalm beschäftigt habe, festgestellt habe, der sechste Bußpsalm, der Psalm 130, ist alles andere als ein Psalm für schicke Klamotten. Es ist ein Psalm, in dem man sehr, sehr ehrlich wird, in dem man sehr tief in sich hineinblickt. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich ziehe mich an wie im Alltag. Ich ziehe mich an, wie ich jeden Tag mit Gott rede. Und deshalb habe ich gedacht, nein, ich bleibe mal in den Klamotten, wie ich sonst auch bin. Da fühle ich mich ganz wohl. Müsst ihr heute mal mit klarkommen. Der sechste Bußpsalm ist ein Psalm, der schon sehr, sehr viele Menschen tief bewegt hat. Martin Luther, der große Reformator, der hat sein Leben auf diesen Psalm ausgerichtet. Seine tiefen Zweifel, die er bekommen hat, die gründen auf diesen Psalm. Das ist ein sehr, sehr kurzer Psalm, er hat 8 Verse. Ich lese ihn gleich vor. Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger unserer modernen Zeit. Er ist zum Glauben gekommen durch diesen Psalm. Er hat ein Buch über diese 8 Verse mit über 4000 Seiten geschrieben. Also dieser Psalm, der hat es wirklich in sich. Ich lese ihn mal vor. Ein Wallfahrtslied, aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hofft Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Der Psalm 130 gehört zu den eindringlichsten Gebeten der Bibel. Kaum ein anderer Psalm beginnt so knapp und so tief, kommt so tief zur Sprache, was Menschen erleben, wenn sie an ihre Grenzen kommen. Schuld, Angst, Ohnmacht, Warten und zugleich die Hoffnung, dass Gott hört. Schon die ersten Worte treffen mitten ins Herz. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Das ist kein distanziertes Nachdenken über Gott. Das ist ein Schrei. Ein Gebet aus dem Abgrund. Ein Gebet, das nicht geschniegelt daherkommt. Es kommt nicht geordnet daher, sondern es kommt aus einer verwundeten Seele. Geschichtlich steht der Psalm in der Sammlung der sogenannten Wallfahrts- oder Stufenlieder, also der Psalme 120 bis 134. Das sind sehr, sehr kurze Psalme, wenn man sich das in der Bibel anguckt. Das sind Psalme, die haben die Israeliten auswendig gelernt. Eigentlich sind Psalme ja Lieder. Und diese Lieder wurden wahrscheinlich von Menschen gebetet oder gesungen, die nach Jerusalem hinaufgezogen sind, zum Tempel, zum Gottesdienst, zu den großen Festen Israels. Der Weg nach Jerusalem, der war nicht einfach. Der ging steil bergauf. Aber nicht nur geografisch, sondern auch, es war immer ein innerer Aufstieg vom Alltag in die Gegenwart Gottes, von der Zerstreuung zur Sammlung, von der Not zur Hoffnung. Darum passt es gut, dass gerade ein Wallfahrtslied mit einem Ruf aus der Tiefe beginnt. Wer zu Gott hinaufzieht, muss seine Tiefe nicht verbergen, im Gegenteil, er darf sie mitbringen. Zugleich wurde der Psalm in der jüdischen und später auch in der christlichen Tradition als Bußpsalm verstanden. Deshalb reden wir heute auch über den sechsten Bußpsalm. In der lateinischen Kirche wurde er durch seine Anfangsworte, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, De Profundis berühmt. Das heißt, aus der Tiefe. De Profundis. Besonders in Zeiten der Buße, der Klage und sogar bei Begräbnissen wurde er gebetet. Bis heute teilweise. So hat dieser Psalm über Jahrhunderte hinweg Menschen begleitet, die Trost, Vergebung und einen neuen Anfang wagten. Vielleicht liegt gerade darin die bleibende Kraft dieses Psalms. Er spricht nicht aus der Perspektive der Erfolgreichen, sondern aus der Perspektive der Bedürfnissen. Er setzt nicht bei der Leistung des Menschen an, sondern bei seiner Not. In vielen religiösen Vorstellungen und leider auch in manchen Kirchen meint man, man müsse erst ordentlich, geordnet, moralisch gefestigt oder geistlich stark sein, bevor man vor Gott treten kann. Der Psalm 130 sagt genau das Gegenteil. Er zeigt uns einen Menschen, der gerade in seiner Unordnung, in seinem Erschrecken und in seinem Mangel betet. Das macht diesen Psalm so unglaublich ehrlich und zugleich auch tröstlich. Denn wer von uns könnte behaupten, dass er immer mit einem klaren Herzen, mit ungebrochener Hoffnung, mit reinen Händen vor Gott steht? Ich kann das nicht. Gerade darum ist dieser Psalm ein Gebet für gewöhnliche Menschen, für Menschen wie dich und mich. Viele Ausleger vermuten zudem, dass solche Psalme in einer Zeit besonders wichtig wurden, in der Israel erfahren hatte, wie zerbrechlich menschliche Sicherheit ist. Etwa in den Erfahrungen von Exil, von Fremdherrschaft, von geistlicher Erneuerung. Ob der Psalm direkt aus dieser Zeit stammt, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber er trägt die Sprache des Glaubens, der durch Krisen hindurchgegangen ist. Es ist kein triumphierender Glaube, sondern ein gereifter Glaube. Einer, der weiß, dass Gottes Volk nicht aus eigener Stärke lebt, sondern aus Gottes Erbarmen. Gerade nach schwierigen Zeiten, politischen Umwälzungen, sozialer und religiöser Erschütterung wurden die Fragen drängend: Woran hält man sich fest, wenn äußere Gewissheiten wegbrechen? Der Psalm antwortet: An Gottes Wort, an Gottes Vergebung, an Gottes zukünftigem Handeln. Er beginnt mit der Erfahrung der Tiefe. Im Hebräischen steht dort nicht aus der Tiefe. Nein, da steht aus den Tiefen. Das meint nicht nur einen schweren Moment, sondern die vielen Tiefen eines Lebens. Schuld, Scham, Krankheit, Einsamkeit, Trauer und Überforderung. Der Beter weiß, ich kann mich selbst nicht herausziehen. Aber ich kann rufen. Und genau das tut er. Damit gibt uns der Psalm eine wichtige geistliche Wahrheit mit. Glaube beginnt nicht erst dort, wo wir stark sind. Glaube beginnt oft dort, wo wir am Ende sind. Glaube beginnt nicht dort, wo ich stark bin. Glaube beginnt dort, wo ich am Ende bin. Wer aus der Tiefe zu Gott ruft, hat den Glauben noch nicht verloren, sondern gerade in der Not festgehalten. Diese Tiefen sind nicht immer spektakulär. Manchmal zeigen sie sich sehr still. Ein Mensch funktioniert nach außen, erfüllt seine Aufgaben, spricht freundlich, erledigt das Nötigste und trägt doch innen eine Schwere mit sich, die niemand sieht. Auch solche verborgenen Tiefen kennt Gott. Der Psalm gibt ihnen Worte. Er erlaubt uns, vor Gott nicht nur die großen Katastrophen zu benennen, sondern auch die leisen Erschöpfungen, das nagende schlechte Gewissen, die Müdigkeit der Seele. Gerade darin liegt seine seelsorgerliche Weisheit. Der Psalm verlangt nicht, dass wir unsere Not erst in eine schöne Sprache bringen. Er erlaubt den schlichten Ruf: Herr, höre meine Stimme. Mehr braucht es manchmal nicht. Wo mir die Worte fehlen, wo uns die Worte fehlen, dort leiht uns die Schrift die Worte. Dann führt uns der Psalm in die Tiefe der Wahrheit über uns selbst. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Hier wird nichts beschönigt. Der Mensch steht nicht als Held vor Gott, sondern als einer, der Vergebung braucht. Und genau an diesem Punkt kippt der Psalm. Nicht in Verzweiflung, sondern in Hoffnung. Denn bei dir ist die Vergebung. Denn bei dir ist die Vergebung. Nicht die Schuld hat das letzte Wort, sondern Gottes Gnade. Bemerkenswert ist, dass aus dieser Vergebung Ehrfurcht entsteht. Nicht Angst vor Strafe, sondern ehrfürchtiges Staunen über einen Gott, der nicht vernichtet, sondern vergibt. Wer erfährt, dass Gott gnädig ist, der lernt neu, ihn zu lieben und ernst zu nehmen. Wer erfährt, dass Gott gnädig ist, der lernt neu, ihn zu lieben und ernst zu nehmen. Damit berührt der Psalm einen Punkt, den wir heute oft ungern ansprechen: das Thema Schuld. Viele Menschen können mit dem Wort Sünde wenig anfangen, weil sie dabei nur an moralische Einzelverstöße denken. Biblisch aber meint Sünde mehr. Sie beschreibt die tiefe Verfehlung des Lebensziels, das sich verlieren fern von Gott, das Verkümmertsein, sich selbst und die Beschädigung der Beziehung zu Gott, zu anderen und auch zu sich selbst. Der Psalm macht deutlich, der Mensch leidet nicht nur an äußeren Umständen, er leidet auch an dem, was an ihm selbst schief ist. Gerade darin ist der Psalm unerbitterlich ehrlich. Und gerade darum wird er heilsam. Denn nur was ans Licht kommt, kann verwandelt werden. Nur wer Schuld nicht verdrängt, kann Vergebung wirklich empfangen. Und wie groß ist dann dieses kleine, alles veränderte Wort denn? Denn bei dir ist die Vergebung. Dieses Denn ist die Wende des ganzen Psalms. Nicht, weil der Mensch sich gebessert hätte, nicht, weil er sich herausgearbeitet hätte aus seiner Tiefe, nicht, weil er nun plötzlich stark genug wäre, sondern weil Gott so ist, wie er ist. Vergebung ist hier nicht Gottes letzte Notlösung, sondern Ausdruck seines Wesens. Darum lebt der Glaube nicht von Selbstgerechtfertigung, sondern von empfangender Gnade. Wer das versteht, muss sich nicht länger beweisen. Wer das glaubt, darf aufhören, sich hinter Masken zu verstecken. Und wer so von Gott angesehen wird, kann beginnen, auch andere mit mehr Geduld und Barmherzigkeit anzusehen. Dass der Psalm sagt, diese Vergebung geschehe, dass man dich fürchte, klingt für unsere Ohren zunächst fremd. Sich vor Gott fürchten. Doch gemeint ist keine duckende Angst, sondern die Haltung des Staunens, der Ehrfurcht und des Ernstnehmen Gottes. Wer Gottes Gnade oberflächlich behandelt, hat sie noch nicht wirklich verstanden. Wo Vergebung ins Herz fällt, wächst nicht Leichtsinn, sondern Dankbarkeit. Man beginnt zu ahnen, wie heilig Gott ist und wie unverdient seine Gnade. So führt Vergebung nicht in Gleichgültigkeit, sondern in eine neue Bindung an Gott. Der Mensch wird nicht klein gemacht. Nein, er wird aufgerichtet. Gerade indem er erkennt, dass er von Gottes Güte lebt. Darum folgt auf den Ruf die geduldige Hoffnung: Ich harre des Herrn, meine Seele harret. und ich hoffe auf sein Wort. Harren. Harren bedeutet warten. Stillschweigen. Auf Gott warten. Das ist keine billige Vertröstung. Es ist ein Warten, das durch die Nacht hindurchgeht. Das Bild der Wächter auf den Morgen macht das wunderbar anschaulich. Ein Wächter kann den Morgen nicht beschleunigen. Aber er weiß, die Nacht wird nicht ewig dauern. Er bleibt wach, hält Ausschau und vertraut darauf, dass das Licht kommt. So beschreibt der Psalm ein glaubendes Warten. Nicht passiv, sondern wach. Nicht resigniert, sondern gespannt. Nicht oberflächlich, sondern von Gottes Wort getragen. Gerade Menschen, die lange auf Veränderungen warten, auf Heilung, Frieden, Versöhnung oder Klarheit, finden sich in diesen Worten wieder. Vielleicht ist dieses Warten einer der schwersten Übungen des Glaubens. Wir leben in einer Zeit, die auf Beschleunigung angelegt ist. Antworten sollten sofort vorliegen, Heilung so rasch eintreten, wie es geht. Konflikte sollten möglichst schnell ohne lange Wege gelöst werden. Der Psalm aber mutet uns das Harren zu. Er sagt uns, es gibt Lebenslagen, in denen man nichts macht, sondern nur warten kann. Und dennoch ist dieses Warten nicht leer. Es ist gefüllt mit Vertrauen. Es hält sich an Gottes Wort fest, auch wenn das Sichtbare noch dagegen steht. Ein solches Warten ist keine Schwäche, es ist eine Form von Treue. Es ist der stille Entschluss, an Gott festzuhalten, nicht loszulassen, obwohl die Nacht noch da ist. Das Bild der Wächter ist deshalb so stark, weil es Wachsamkeit und Gewissheit miteinander verbindet. Der Wächter weiß nicht auf die Minute genau, wann das erste Licht sichtbar wird. Aber er weiß, dass der Morgen kommt. Diese Gewissheit verändert die Nacht, auch wenn die Nacht zunächst noch dunkel bleibt. So lebt der Glaube von einer Hoffnung, die ihre Sache gewiss ist, ohne schon alles in Händen zu halten. Christlich gelesen weist dieses Bild weit über den einzelnen Morgen hinaus. Es spricht von Gottes kommendem Licht, von seiner Treue durch alle Dunkelheiten hindurch, von der Verheißung, dass Leid, Schuld und Tod nicht das letzte Wort haben werden. Deshalb ist das Warten des Psalms kein leeres Ausharren, sondern eine Hoffnung mit Ausblick. Am Ende weitet sich der Blick. Aus dem persönlichen Gebet wird ein Wort an das ganze Volk. Hoffe, Israel, auf den Herrn. Das ist typisch für die Psalmen. Was ein einzelner Mensch mit Gott erlebt, wird zur Hoffnung für viele. Einer ruft aus der Tiefe und am Ende wird die ganze Gemeinde eingeladen, mitzuharren. Damit zeigt uns der Psalm, Glauben ist nie Privatsache. Wo einer Gottes Vergebung erfährt, wächst auch für andere Hoffnung. Wo einer durch die Nacht getragen wird, kann er zum Zeugnis für andere werden. So wird aus dem stillen Gebet eines Einzelnen ein gemeinsames Bekenntnis. Bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Gerade dieser Übergang vom Ich zum Wir ist für Gemeinden von großer Bedeutung. Viele Menschen kommen mit sehr persönlichen Lasten in den Gottesdienst. Mit Erinnerungen, die schmerzen, mit Schuld, die drückt, mit Fragen, auf die sie keine Antworten haben. Und doch werden diese einzelnen Geschichten im gemeinsamen Hören und Beten hineingenommen in die größere Hoffnung der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, an dem niemand mit seiner Tiefe allein bleiben sollte. Sie ist der Raum, in dem wir einander den Zuspruch weitergeben dürfen. Hoffe auf den Herrn. Darum ist diese Predigt über den Psalm 130 nicht nur Trost für jeden Einzelnen, sondern auch Auftrag an uns, an die Gemeinde, an die Gemeinschaft. Dass wir geduldig, barmherzig, barmherzig zueinander sind. Was bedeutet das ganz konkret für uns heute? Auch wir kennen Tiefen, vielleicht anders als die Menschen damals, aber nicht weniger ernst. Die Sorge um die Zukunft, die Last der eigenen Fehler, zerbrochene Beziehungen, innere Leere, Angst vor Krankheit oder Tod. Der Psalm lädt uns nicht dazu ein, diese Tiefen kleinzureden. Er lädt uns ein, sie vor Gott auszusprechen. Er erinnert uns daran, dass wir mit unserer Schuld nicht vor einer kalten Bilanz stehen, sondern vor dem Gott der Vergebung. Und er lehrt uns das Warten, nicht als verlorene Zeit, sondern als Raum, in dem Hoffnung wächst. Gerade in einer Welt, die alles sofort haben will, ist dieses Harren ein geistlicher Widerstand. Wir glauben, dass Gott handelt, auch wenn wir es einfach noch nicht sehen können. Vielleicht ist das heute die geistliche Einladung dieses Psalms, dass wir den Mut finden, vor Gott wahr zu werden, nicht fromm geschniegelt, nicht innerlich geschniegelt. Nicht stärker, als wir sind, sondern einfach nur wahr. Vielleicht beginnt Erneuerung nicht zuerst mit großen Entschlüssen, sondern mit einem ehrlichen Ruf. Vielleicht beginnt Hoffnung nicht mit einer sofortigen Lösung, sondern mit dem Vertrauen, dass Gott meine Stimme hört. Vielleicht beginnt Frieden damit, dass ich mir eingestehe, wie sehr ich Vergebung brauche und wie sehr auch andere von meiner Vergebung leben. Der Psalm 130 nimmt uns hinein in diesen Weg. Er führt uns nicht an der Tiefe vorbei, sondern er führt uns mitten hindurch. Und gerade darum führt er zur Hoffnung und er trägt. Darum dürfen wir diesen Psalm heute als unseren eigenen beten. Aus der Tiefe dürfen wir rufen. Mit unserer Schuld dürfen wir zu Gott kommen. In dunklen Stunden dürfen wir auf den Morgen warten. Und als Gemeinde dürfen wir einander zurufen: Hoffe auf den Herrn, denn bei ihm ist Gnade, bei ihm ist Erlösung, bei ihm ist Zukunft. Der Psalm endet nicht damit, dass der Mensch sich selbst rettet. Er endet damit, dass Gott erlöst. Darauf dürfen wir vertrauen, heute, morgen und in allem, was kommt. Amen.